Nun lasst uns beten. Wir danken dir, Herr, dass du uns erhalten hast bis zu dieser Stunde. Das ist laute Gnade. Manche sind nicht mehr mit uns in dieser Welt, sondern schon in jene. Aber du hast uns erhalten. Und damit hast du einen Zweck und ein Ziel. Wir danken dir nun, dass du es ermöglicht hast, dass wir uns in dieser Stunde hier befinden können. Und bitten dich wiederum, dass du zu uns reden wollest. Lass dein Wort uns, unsere Herzen treffen. Lass diese Stunde nicht leer an uns vorübergehen, sondern lass es eine Stunde des Herrn sein in unserem Leben. Das bitten wir zu deiner Ehre und dass dein Name dadurch geheiligt wird. Amen. Wir sind dem Herrn unaussprechlich dankbar dafür, dass das Feuer der Erweckung in Südafrika noch brennt. Und durch die Gnade Gottes es immer mehr zunimmt. Es gibt einige falsche Propheten, die sagen, das ist bald aus. Einige haben sogar Zeiten gesagt. Noch 6 Monate, andere 12 Monate, das sind schon Jahre. Und Gott wirkt heute noch. Als wir uns bekehrten, in 48, da hieß es 2 Jahre und dann ist alles dahin. Gott sei Dank, dass die 2 Jahre vorbeigegangen sind und wir leben noch und stehen noch im Dienste des Herrn und erleben noch Erweckung. Und mein Gebet, dass auch ihr hier in Deutschland das erleben mögt. Frankreich, die europäischen Staaten, Schweiz, auch die EU. Ihr habt ja, was ist das? 500 Millionen Menschen. Ich fragte einen, wie viele Menschen hier in Deutschland besuchen die Kirche? Sagte, nicht über 5%. Hier im Süden mehr als im Norden. Unsere Vorfahren, die sind vor circa 150 Jahren ausgewandert. Die kam von Norden. Im Norden, denke ich, gibt es noch mehr Heiden als hier im Süden. Entschuldigt, wenn ich sage Heiden, hört, was ich gesagt habe. Für mich ein Mensch, der gottlos ist und nicht mit Gott wandelt, ist ein Heide. Wenn manche auch christianisiert sind. Aber was nützt das? Wenn man nur den Schein hat, aber die Kraft, das Leben beleuchtet. Also Europa ist eine der größten Missionsfelder, die es gibt. Als Alexander Solzhenitsyn seinen Nobelpreis, Peacepreis, Friedenspreis bekommen hat, da haben sie ihn die Frage gestellt, was war die Ursache der Revolution in Russland? Und wie konnten die Kommunisten das Land einfach übernehmen? Da war seine Antwort ganz einfach, klar, direkt. Die Menschen haben Gott vergessen. Die Menschen haben Gott vergessen. Und wenn das geschieht, öffnen die Türen sich weit für das Höllische, Satanische und Weltliche. Gott vergessen. Weiß nicht, ob die Deutschen schon Gott vergessen haben, aber ich weiß, dass es manche gibt und auch leitende Personen, die Gott nicht vergessen haben, aber sich gegen Gott entschieden haben und meinen, wir können es ohne Gott schaffen. Die Vergangenheit und Geschichte zeigt uns ganz klar, wo ein Volk endet, wenn es den Weg eingeschlagen hat, bewusst oder unbewusst, ohne Gott, und manche sogar gegen Gott. Ja, sagte der Alexander, die Russen haben Gott vergessen. So leicht, dass Menschen den christlichen Hintergrund haben, in christlichen Häusern aufgewachsen sind, noch in die Kirche gehen, aber später, wenn es ihnen gelingt und sie weiterkommen im Irdischen, dann tritt das Göttliche zurück. Zurück. Auch in Südafrika habe ich Menschen gekannt und kenne Menschen, die in ihrer Jugend Gott dienten. Sie hatten täglich Andachten im Haus. Und wenn sie beteten, knieten sie sich nieder. Aber dann, als sie erwachsen waren und im sozialen Leben mitmachten und sie Millionäre wurden, ja, das war, als wir noch jung waren. Jetzt ist ja jeder Hans und Franz ein Millionär. Besonders wenn wir in die Ostblockländer gehen, nehmen wir uns ein paar Euro mit und dann sind wir Millionäre, wenn wir da sind. Und dann fängt man an mit dem sozialen Leben, ein Glas Wein, und dann bleibt es nicht nur beim Wein und beim Bier. Und dann kommt das Tanzen, dann kommt die Welt und Gott verschwindet dann allmählich. Dann werden die Menschen zu Heiden und gottlosen Menschen. Was Europa braucht, sind Männer und Frauen, die für Gott leben, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Das Neue Testament sagt, saufet euch nicht voll Wein, sondern werdet voll Geistes. Seine gefährliche Sache, wenn der Mensch nicht voll Geistes ist. Wir sollen erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Wenn wir das nicht sind, werden wir Feiglinge. Wir schämen uns des Herrn. Wir haben kein geistliches Rückgrat, können nicht für Jesus zeugen, für ihn stehen. Wir schämen uns seine. Und die Welt fällt ins Verderben. Und die Christenheit sind Menschen, deren sich Jesus eines Tages schämen wird und verleugnen wird vom himmlischen Vater und die heiligen Engel. Sagen, die kenne ich nicht. Er sagt, wer sich meine schämt, das werde ich mich auch schämen. Wer mich verleugnet, den werde ich auch verleugnen. Das, was du bist für Jesus, wird er sein für dich. Möge Gott schenken, dass ihr, die euch Christen nennt, hier in diesem Saal heute Nachmittag, dass ihr Männer und Frauen seid, dessen Leben von großem Wert sein wird im Reiche Gottes. dass wir viele Menschen zum Kreuz führen werden. Viele zu Jesus Christus. Doch wie wunderbar wäre es, wenn das Feuer des Heiligen Geistes hier brennen würde. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort kennt, Holland den Brand. Da habe ich einige Brüder gefragt, sagt mir mal, was bedeutet das? Ich verstehe das nicht. Ich weiß, dass Holland unter Wasser sein kann. Aber im Brand, wo kommt das her? Und dann sagte ein Bruder mir, er hat nachgeforscht. Das bedeutet, führt zurück auf viele Jahre in der Vergangenheit, wo das Evangelium brannte in den Niederlanden. Dann haben die Deutschen gesagt, Holland in Brand. Heute sage ich, möge Gott schenken, dass die Holländer sagen können, Deutschland in Brand. Wenn das göttliche Feuer nicht brennt, dann werdet ihr gewiss das Höllische erleben. In eurem Leben und unter eurer Jugend, eure Kinder und Kindeskinder. Dann kommen andere Mächte, die übernehmen. Eine Weckungsprediger, ich erwähnte das schon auf dieser Tournee, der Weckung erlebt hatte, der sagte, wenn England keine Erweckung von oben erlebt, werden sie eine Erweckung von unten erleben. Aus der Hölle. Und ich denke, das ist nicht nur England, sondern auch Deutschland. Aber natürlich, man wird das gewohnt. Dann nimm einen Frosch, wirf ihn ins heiße Wasser, warme Wasser, stirbt er. Aber tu den im kalten Wasser hinein und allmählich lass das Feuer brennen, dass es allmählich warm wird. Kann er viel mehr Hitze ertragen. Und so kommt die Welt dann ganz leicht hinein. Unsere Vorfahren hätten sie die heutige Zeit erlebt, dann hätten sie gesagt, das ist schon Sodom und Gomorra. Aber heute, ja, nichts mit verkehrt, ganz normal, Homosexualität, eine weltliche christliche Jugend, geistliche Lieder mit Rock und Pop singen, ist doch ganz normal. Das wollen die Jugendlichen ja. Ja, meinen Satanisten, der sich in diesen Tagen bekehrt hat, der hat uns erzählt, wie die Satanisten fasten und zum Teufel beten und sagen, schenke doch, dass die christliche Jugend sich der weltlichen Musik ergibt und aufnimmt mit christlichen Worten. Und wenn die Christen das, solche Lieder singen, ist das ihr Untergang. Aber das ist was Gutes heute. Und manche Prediger empfehlen das, sagen, doch lass die Jugend machen, was sie will. Aber wenn wir leben nach der Schrift und tun das, was Gottes Wort uns lehrt, können wir nicht solche Sprache sprechen. Nun zu unserem Text. Im Johannesevangelium, Kapitel 17, vom vierten Vers oder der vierte Vers. Ich habe dich verklärt auf Erden und vollendet das Werk, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Dies ist das hohepriestliche Gebet. Und hier sagt der Herr Jesus, ich habe vollendet das Werk, Verstehst du das? Ich habe vollendet das Werk, das du mir gegeben hast. Das stimmt ja gar nicht, was der Herr Jesus hier sagt. Er hatte das Werk ja noch nicht vollendet. Er hatte ja den Kreuzestod noch nicht erlitten. Er war noch nicht im Garten Gethsemane. Er war noch nicht gestorben und auferstanden. Wie kann der Herr Jesus sagen, ich habe vollendet das Werk. Das Werk, das du mir gegeben hast, wozu ich gekommen bin in diese Welt, habe ich vollendet. Wie kann man das verstehen? Wenn wir Ohren haben zu hören, dann sagen wir, aber Herr Jesus, hast du dich nicht geirrt? Du musst ja noch den schlimmsten Leidensweg gehen. Du musst noch gegeißelt werden. Du musst noch ans Kreuz genagelt werden. Du bist ja noch nicht gestorben. Wie kannst du sagen, du hast es schon vollendet? Dies ist eigentlich, wo die große Schlacht stattfindet. Ein blinder Pastor und berühmte Liederdichter, George Matheson, der war blind, predigte und der legte Johannes 17, Vers 4 so aus. Er sagt, war das Werk des Herrn wirklich vollendet? War das Werk des Herrn wirklich getan? Sollte nicht sein schwerstes Werk noch kommen, es noch nicht der Qual der Todesstunde begegnet und sagt, ich habe schon vollendet. Aber er sagt, der Herr Jesus wusste, dass wenn sein Wille dahingegeben ist, dann ist der Kampf beendet. Es ist eine geistliche Lehre. Wenn man Ja gesagt hat zum Willen Gottes, ist der Kampf beendet. Das ist der schwerste Kampf, dass der Mensch in Wahrheit sagen kann, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, dass wir uns selbst verleuchten können. Und der Herr Jesus sagt, wir sollen unser Kreuz täglich auf uns nehmen. Die Plattdeutschen sagen, des Menschen Willen ist sein Himmelreich. Und das stimmt. Der Mensch, der will gehen, dass es nach seiner Pfeife tanzt. Sein Wille soll geschehen. Sein Wille, das ist das Himmelreich für ihn. Das Schwerste für uns Menschen, dass wir uns beugen. Wir fahren lieber in die Hölle. Wir gehen lieber den Weg des Satans, als dass wir uns beugen und erkennen, ich habe gesündigt und um Verzeihung bitten. Das ist für uns das Schwerste. Wenn ich sage, für uns, für die frommen Leute, für die Christenheit, dann beten wir um Erweckung. Um Erweckung geht. Es gibt keine Erweckung für die, die halsstarrig sind, hartnäckig und sich nicht beugen können. Und wie ich sagte, einige gehen buchstäblich in die Hölle, weil sie sich nicht beugen können. Das können sie nicht, sich beugen. Denn halsstarrig mit dem Kopf gegen die Wand. Und nicht nur eine irdische Wand, sondern gegen Gott. Aber wenn dein Kopf auch so hart ist wie Granit, wenn der zusammenstößt mit Gottes Kopf, dann wird dein Kopf zerbrechen. Gegen Gott kommst du nicht an. Und dieser blinde Prediger und Liederdichter, der sagte, Herr Jesus konnte schon vor dem Ende seines Lebens, vor dem schwersten Punkt seines Lebens sagen, ich habe den Lauf vollendet, den du mir gegeben hast. Warum? Weil er Gott sein Ja-Wort gab. Gott Ja sagte. Südafrika haben wir eine Frau. Die hat es sehr schwer gehabt. 8 Kinder, 3 sind verhungert. Sie hatte einen fleißigen Mann, aber der war auch mit dem Saufen sehr fleißig. Der hat gesoffen wie ein Fisch. Dass ein Kind nach dem anderen gestorben ist. 8 Kinder hatte sie. Und dann mit dem Saufen kommt alles andere mit. Dann hatte sie eine Tochter, die war sehr klug, sehr begabt. Und dann hat sie gesagt, meine Tochter, du studierst. Und in der heutigen Zeit, wer studiert hat, und wenn du einen Titel hast, dann machst du viel Geld. Dann hat unser Leid ein Ende. Dann kann der Vater weiter saufen, weiter huren und sein Leben führen, aber uns ist dann geholfen. Die Tochter sagte, ja, Mutter, als sie 15, 16 Jahre alt war, bekehrte sie sich und fühlte den Ruf Gottes in des Herrn Weinberg. Sie ging zur Mutter, die eine liebe Christin war, sagte, Mutti, Gott hat mich gerufen in seinen Weinberg. Ich soll eine Missionarin werden. Dann sagte die Mutter, nein, Kind, das kannst du nicht. Ich hab dir doch gesagt, wie wir gelitten haben. Hab dir doch gesagt, dass 3 deine Geschwister im Grabe liegen, verhungert. Und soll dieses Elend unaufhörlich sein? Willst du Tatsache mit deinem Studium aufgeben und aufhören? Sie sagt, Herr, Mutter, wenn der himmlische Chef mich ruft, wenn Jesus mich ruft, kann ich doch nur ein Ja sagen. Sie sagte, ja, aber er muss auch verstehen, wie wir schon gelitten haben. Mein Ja bekommst du nicht dazu. Nach kurzer Zeit erkrankte sie. Und zwar so ernstlich, dass sie nicht mehr mit der Tochter reden konnte. Dann kam sie herzzerbrochen zu mir. So könntest du mit mir kommen und für das Kind beten. Gut, wenn du willst, komme ich. Als wir dort waren, da kniete sie sich plötzlich nieder am Bette des sterbenden Kindes und weinte. Und herzzerbrochen, sagt sie, Herr, ich sage ja. War stille. Dann sagt sie zum zweiten Mal, Herr, ich sage ja. War stille. Ich saß da und schaute mich das an. Was geschieht nun? Solch ein Gebet habe ich noch nie gehört. So was habe ich noch nie mitgemacht. Und dann sagte sie zum dritten Mal, Dankeschön. Herr, ich sage ja zu deinem Willen. Da öffnete das Kind die Augen und den Mund und sprach, zu uns. Und da war das Kind vollkommen geheilt.
Ja, das war ein Schlachtfeld, ein schwerer Kampf.
Das kann sogar bei den Frauen ein schwerer Kampf sein. Es gibt ja natürlich einige Frauen, die können dickköpfiger sein als der Mann.
Aber in diesem Fall war nicht nur sie dickköpfig, sie hatte auch einen Mann, der so war, der Säufer. Aber als sie sich dem Willen Gottes beugte und sagte, ich sage ja,
hat kein Mensch sie gelehrt,
solch ein Gebet zu beten. Das kam vom Herzen. Dieser Kampf, Gott hatte sie am Kragen gefasst.
Wenn ich deine Tochter rufe, dann sagst du nein.
Sie war ja härter als der Eigentum des Esels oder der Eselin. Der Herr sandte seine Jünger, geht, holt den Esel mit der Eselin. Und wenn der Eigentümer fragt, was macht ihr? Dann sagt ihm, der Herr bedarf diesen Esel. Dann ließ er sie gehen. Wenn Gott zu uns redet, wenn Gott uns ruft, wenn Gott uns seinen Willen offenbart, sind wir dickköpfig, hartnäckig, gehen wir dagegen oder beugen wir uns und sagen, Herr, ich sage ja zu deinem Willen, koste es, was es wolle. Und das ist kein Problem, wenn wir ja gesagt haben. Und dieser blinde Prediger, der sagt, wenn du ja gesagt hast zum Willen Gottes, dann ist das Übrige nicht schwer. Und wenn es auch schwierig ist, fällt dir nicht schwer, denn du hast ja gesagt. Eine Tochter des Gründers der Heilsarmee, Miriam Booth, war eine brillante und gebildete Frau, die ihre christliche Arbeit mit ungewöhnlichem Erfolg immer begann und durchführte. Bald danach kam sie durch eine Krankheit an den Rand des Todes. Ein Freund sagte ihr, es sei schade, dass eine Frau mit solchen Fähigkeiten, mit solchen Talenten, mit solch einer Bildung infolge einer Krankheit gehindert wird, des Herrn Arbeit zu tun. Sanftmütig und höflich antwortete Miriam. Es ist wundervoll und wunderschön, des Herrn Werk zu tun. Aber es ist noch größere Größe, herrliche, seinen Willen zu tun. Soll ich das wiederholen, dass uns nicht verloren geht? Wie ist das möglich, dass solch eine Person durch eine Krankheit gehindert wird, das Herrn Werk zu tun? Sagt sie, ja, ist wunderschön, ist gut, aber es ist ein größerer Segen, des Herrn Willen zu tun. Darum war sie freudig, nicht niedergeschlagen, voller Mut und Hoffnung. Sagt, das Größte für mich ist nicht den Herrn zu dienen, aber seinen Willen zu tun. Die hatte das erfasst, worum es geht. Sich dem Willen Gottes ganz zu ergeben. Im März, April dieses Jahres kam eine 23-jährige Tochter zu uns auf die Missionsstation. Die Mutter, die schob dieses Kind auf einem Rollstuhl. Sie hörten, dass an einem Ort eine Frau ist mit ihrem Kind auf einem Rollstuhl. Ob wir die holen könnten. Sie fuhren gleich hin und holten sie. Und dann kam diese Mutter mit dem Rollstuhl und ihre 23-jährige Tochter. Sie dachte, dass vor 3 Jahren das Kind erkrankte. Sie meinten zuerst, dass es einen Schlaganfall gehabt hatte, diese Tochter, dieses Kind. Aber dann nach einigen Wochen war sie ganz querschnittgelähmt. Warum, wussten sie nicht. Sie nahmen sie zu den Ärzten, aber war keine Hilfe. Wir haben da ein kleines Spital, ein Ort des Gebets. Wir sind keine Ärzte, sondern der Herr ist unser Arzt dort. Eines Tages wurden sie für gebetet, waren einige Hunderte. Sie standen lange Schlange, 2 Reihen. Und dann kam dieser Rollstuhl auch von der Mutter geschoben. In den vorigen Tagen ist die Mutter mehrmals in die Seelsorge gegangen. Wir machen es schlicht und einfach, wie Jakobus sagt. Ist jemand krank unter euch? Bekennet einer dem anderen eure Sünden und betet füreinander, dass ihr geheilt werdet. In göttlicher Heilung beginnt es ohne Ausnahme mit der Heilung des Herzens. Was nützt es dem Menschen, wenn er körperlich geheilt ist und ist nicht geistlich geheilt? Dann ist es besser, dass er nicht geheilt wird. Denn der Lahme und Querschnittgelähmte, wenn der gehen kann und laufen kann, ganz gesund ist, kann er ja mehr huren, saufen, stehlen, dann ist es besser, dass er krank bleibt. Lieber ein kranker Lazarus als ein gesunder, reicher Mann. Kann man verstehen, warum der Lazarus in den Himmel gegangen ist und der reiche Mann in die Hölle gefahren. Und darum sagen wir, erst durch die Beichte, erst geistliche Heilung, danach der Leib, dann ist es ein Segen. Die Tochter kam auch, aber bei jedem Bekenntnis fügte sie hinzu, ich kann das nicht verstehen, dass ich als junge Person solches erleben muss. Dann bekannte sie aber auch ihre Sünden und man betete mit ihr. An diesem Tage, als man über dieses Kind betete, die Beine waren eiskalt, die Füße und Beine geschrumpft. Und sie sagte gleich, seltsam, als sie mit mir beteten, kam eine warme Flut durch meine Beine und Füße. Es schmerzte auch. Leben kam zurück. Und dann sagte sie, da ist irgendetwas in mir geschehen. Stopp mal, ich möchte aufstehen. Und sie stand auf. Dann sagte sie, gib mir einen Stock. Ich habe Angst, dass ich umfalle. Ich fühle wie eine alte Person, die mit dem Stock gehen muss. Und sie gab mir einen Stock. Sie ging 1, 2, 3 Schritte und dann warf sie den Stock weg und ging. Seitdem ist sie vollkommen geheilt,
keine Spur von ihrer Krankheit. Geheilt ging sie nach Haus. Im Juli dieses Jahres kam sie zurück. Sie sagte, ich bin zurückgekommen. Wofür? Sie sagte, ich bin überall in unserer Umgebung herumgegangen, aber ich finde keine Gläubigen wie hier. Ihr sagt, Jesus Christus ist gestern und heute und bis in Ewigkeit der gleiche. Und das ist er ja auch. Ich habe es ja erlebt. Aber ich bin nicht zufriedengestellt mit dem, was ich fand. Und nun bin ich zurückgekommen. Ich habe hier Heilung gefunden, Vergebung meiner Sünden. Aber heute bin ich zurückgekommen, sodass ich meinen Willen ganz dem Herrn Jesus übergebe. Sagt mir bitte, wie ein Christ sich benehmen soll, wie ein Christ leben soll. Des Herrn Weg ist nun mein Weg. Hat mir meine Sünden vergeben. Ich habe ihn aufgenommen als meine Rette und Heiland. Aber heute möchte ich einen Schritt weitergehen und sagen, von heute ist es nicht mehr mein Wille, sondern sein Wille. Ich will des Herrn Weg gehen. Und sein Weg, sein Wille soll in meinem Leben geschehen. Doch erfreulich, wenn ein schwarzes Mädchen solches erfasst. Ich will meinen Willen den Herrn ausliefern. Für mich, ich kann jetzt nicht mehr für mich selber leben. Ja, ich bin geheilt worden, vergeben, aber ich gehe meine Wege. Aber von heute ab, im Juli 2004, will ich nur seinen Willen tun. Und darf ich jetzt, während diesem Vortrag, fragen, wie sieht's aus in deinem Leben? Hast du schon deinen Willen auf den Altar gelegt? Hast du schon gesagt, Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe? Ich habe gesagt, das ist das Schwerste, was es im Menschenleben gibt. Denk mal daran, im Garten Gethsemane, welch ein Kampf das war. Der Herr hatte schon vor dem Gesetz vollendet. Aber es ist immer wieder ein Kampf. Natürlich bei dem Herrn Jesus den schwersten Kampf. Da musste er die Sünde sozusagen in sich aufnehmen. Er trug die Sünden der Welt und hat sie nicht nur getragen. Er wurde am Kreuz zur Sünde für dich und für mich. Es gibt einige, die sagen, ich liebe die Sünde. Aber die Sünde war in einem Gräuel, das Schlimmste, was es gibt. Es war die Hölle für ihn. Deine Unreinheiten, deine Sünden, mit denen du liebäugelst. Er musste zur Sünde gemacht werden, um dich aus dem Rachen des Löwens herauszuholen. Sozusagen aus der Hölle. Und er musste niederfahren zur Hölle. Um dich und mich zu erretten. War ihn das Schwerste. Er, der dreimal heilige Gott, wurde zur Sünde gemacht. Kann man verstehen, dass sein Schweiß wie Blutstropfen auf den Boden fielen.
War nicht so, wie wir Sünde sind, denen die Sünde gut schmeckt, die wir gern haben. Aber wenn der Heilige Geist in deinem Leben führt und dich überzeugt und straft über die Sünde, dann vergeht dir auch der Geschmack, der süße Geschmack der Sünde. Und das Liebäugeln mit der Welt, dann beginnst du auch das zu hassen. Wie sieht's aus in deinem Leben? Wie sieht's aus in unserem Leben? Haben wir ja schon Ja gesagt zum Willen Gottes? Und wenn es ein Kelch ist, den wir fühlen, den können wir nicht trinken. Wenn du Ja gesagt hast, ist kein Problem für die Lippen, das zu trinken. Beugst du dich und sagst, für mich ist das das größte Vorrecht, um das zu tun. In diesen Tagen gibt es Orte, wo das Evangelium durch die Schulen läuft, wie ein Feuer. Eine Schule nach der anderen wird ergriffen. Ein oder zwei Kinder bekehren sich in eine Schule. Ein 14-jähriger und ein 12-jähriger Bub bekehrten sich. Gingen gleich zurück zur Schule. In der ersten Pause riefen sie die ganze Schule zusammen, hunderte Kinder, und gaben ihr Zeugnis, bekannten den Herrn Jesus, sagten ihnen, dass sie sich bekehrt haben, dass sie mit zu ihm gekommen sind mit ihren Sünden. Und dann bekehren sich viele, sogar einige Lehrer. Ich könnte ihnen von vielen Schulen erzählen, wo die Kinder zwischen 12, 16, 18 Jahren das Evangelium verkündigen. Und das Feuer läuft von einem zum anderen, von einer Schule zur anderen Schule. Und die Menschen bekehren sich, jung und alt. Wir können nicht erwarten. Du sagst nicht, das ist, weil das Afrika ist. Die Reformation war hier in Europa. Das Feuer Gottes kann auch heute noch in Europa brennen. Wenn die Kultur auch verschieden ist, die Menschen verschieden. Aber wenn du dich dem Herrn Jesus ganz ausgeliefert hast, auf den Altar gelegt hast, gesagt, Herr, hier ist mein Wille, nicht mein, dein Wille geschehe. Und er sagt, eure Wege sind nicht meine Wege, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Also das wahre, echte, tiefe Christenleben ist, sich selbst zu verleuchten. Und der Herr Jesus hat es uns gleich am Anfang ganz klar gemacht. Folgt mir nach. Und nehme dein Kreuz auf dich täglich. Nicht ein für alle Mal, täglich. Sich selbst zu verleugnen. Seinen Willen zu tun. Das ist deine Regel, dein Gesetz in einem geistlichen, erweckten Leben. Ohne dem gibt es keine Erweckung. Wenn wir das nicht gelernt haben, gehen wir nicht ein in das verheißene Land, wo Milch und Honig fließt. Und wir sollen keine fleischlichen Christen sein. Römer 18 sagt, das bedeutet der Tod. Aber wir sollen geistliche Christen sein und geisterfüllte Christen sein. Nicht mit dem verkehrten Geist, mit dem rechten Geist. Und dass wir darum ringen, flehen und beten und danach trachten, über alles, dass da nichts ist in unserem Leben, nichts, wonach wir so trachten und uns so sehr sehnen, als dass Gottes Wille geschehen kann in unserem Leben wie im Himmel. Und im Vater unser beginnt es damit. Dein Name werde geheiligt. Dein Wille geschehe auf Erden, so wie im Himmel. Ich sage, ja, das kommt später im Leben. Eigentlich ist das A, der Anfang in unserem Leben. Warum es so schäbig und schlecht aussieht in manchen Christenleben, trotzdem man sich dem Herrn bekennt, einige in der Sünde leben, ist darum, weil ihre Bekehrung nicht tief gegangen ist. Kein gründliches Werk geschehen. Der Mensch, der sehnt sich nicht danach. Wonach sehnst du dich? Wonach trachtest du? Gott im Himmel kannst dir geben. Die Kinder Israel in der Wüste waren gerettet aus Ägypten, aber nach nicht langer Zeit sehnten sie sich zurück nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Eine schlechte und faule Sache. Wenn ein Christ gerettet ist und er schaut zurück, der Herr Jesus hat gesagt, denkt an Lots Frau. Die hat zurückgeschaut. Warum hat die zurückgeschaut? Was für Süßes. Was für Liebeleien hatte sie wohl da in dem Land? Oder waren das nur ihre Schwiegersöhne, die zurückgeblieben sind? Und sie wurde zu einer Salzsäule. Und der Herr Jesus sagt, denkt an Lots Frau. Seine schlimme Sache, wenn der Christ nicht vorangeht, sondern zurückschaut. Und die Kinder Israel, die sagten, wir haben unseren Hals und unsere Nase voll vom Manna. Zuerst als Herrlichkeit, die jubelten, die lobten und priesen Gott. Aber später verachteten sie das himmlische Brot. Wir haben genug gehabt von diesem. So gibt es Menschen, die sich bekehren. Am Anfang sind sie Feuer und Flamme dabei. Aber nach einigen Jahren kehren sie diesem den Rücken, verachtend, spottend, reden Böses darüber, schreiben Böses darüber. Ein böses Geschlecht. Wenn der Satan das Leben übernommen hat. Und dann schrien sie, Mose, immer Manna, Manna, Manna. Senkt uns aus dem Hals. Wir wollen Fleisch. Gut. Der Mann Gottes betete und der Herr gab ihnen Fleisch. Und wissen Sie, wie viele Zehntausende starben? Da war das Fleisch ihnen Gift. Und wie viele Tausende an einem Tag starben? Denn sie haben gemurrt, kritisiert, Gott getadelt. Und das Himmlische verachtet und bös darüber geredet. Ich denke an eine muslimische Frau in Ägypten. Die war hochschwanger und ging zur Entbindung in einem christlichen Spital. Und Als sie sie in ihr Zimmer brachten, hing da ein Kruzifix an der Wand. Und diese muslimische Frau, die verlangte von der Missionsstationsschwester, dass sie das Kruzifix hinwegnahm von der Wand. Sie sagte, ich will nicht, wenn mein Kind zur Welt kommt, soll das Kind nicht auf ersten Blick aufs Kruzifix schauen. Die Schwester antwortete, wir glauben an Christus. Das Kreuz können wir nicht abnehmen. Dann wurde die Sache zum Chefarzt gebracht. Er sagt, ich bin nicht verantwortlich fürs Kruzifix. Ich bin nur hier für die medizinischen Belange. Aber ich bin auch nicht dafür, dass das Kreuz abgenommen wird. Da konnte diese muslimische Frau nichts dazu tun. Das Kind wurde geboren und als der Arzt schaute, waren die Augenhöhlen leer. Es war blind. Gott hatte den Wunsch der muslimischen Frau erfüllt, dass das Kind seinen Blick nicht auf das Kreuz richten konnte. Seine gefährliche Sache, wenn man das Rechte nicht annimmt, dann gibt Gott uns das Verkehrte. Und wenn wir die Wahrheit nicht glauben, dann schlussendlich glauben wir eine Lüge. Und wenn wir nicht im Dienste des Herrn stehen wollen, dann befinden wir uns im Dienste des Satans und meinen, dass wir Gott dienen. Aber dann noch einen Schritt weiter. Nicht nur im Dienst, sondern im Willen Gottes stehen. Sind wir dazu bereit? Bist du dazu bereit? Ich möchte dich vor die Wahl stellen. Und die Entscheidung, ob du willst oder nicht, vor dem du diesen Saal verlässt, was sagst du zum Willen Gottes für dein Leben? Bist du bereit, sein Werk zu erfüllen, zu vollenden, seinen Weg zu gehen und dazu Ja zu sagen oder nicht? Gott im Himmel, der sieht, was du sagst. Und er wird entsprechend handeln. Aber möge Gott schenken und gnädig sein, dass es nicht dir ergeht wie die muslimische Frau, sondern dass du in aller Wahrheit sagen kannst, ja, Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben, so wie im Himmel, nichts weniger. Und wer Gott ein Ja gibt, ist kein Narr. Der ist ein kluger Mann. Besseres gibt es nicht. Denn wenn seine Wege auch nicht unsere Wege sind, aber sie sind so viel höher und so viel besser, wie der Himmel über die Erde. Ich fragte diese Frau, die am Bette ihres sterbenden Kindes kniete und sagte, ich sage, ja, ja, ja. Sag du, weißt du das noch? In diesen Tagen habe ich sie gesehen. Erinnerst du dich noch daran? Sie sagt, ja, gut. Und was sagst du? Heute nach vielen Jahrzehnten? Freut es dir,
dass auf keinen Fall
mein Weg wäre die Hölle gewesen. Aber dieser Weg, dass ich mich beugen konnte, ist der Himmel. Wenn Gott durch dich wirken soll, heißt es, ihm ein ganzes Ja zu geben.
Und wenn es gegen deine Wünsche, gegen deine Ideale, gegen deine Gefühle geht, lass fahren dahin. Gottes Wille ist viel besser, tausende Mal von größerem Wert als deinen eigenen Willen. Lasst uns beten. Herr, bei dir ging es nur darum, dass der Wille des Vaters, des himmlischen Vaters, dass Gottes Wille geschah. Und vor dem du sozusagen dein Werk vollendet hattest, das Schwerste, was noch vor dir stand, sagtest du, Vater, ich habe dein Werk vollendet. Und wir hören, dass er das nur sagen konnte, weil er dir sein Ja gegeben hat. Und dann war das andere, das Übrige, kein Problem mehr. Nun schau hinein in ein jedes Herz hier und siehe, was ein jeder antwortet. Und segne die, die in alle Echtheit, Wahrhaftigkeit, ohne Heuchelei, durch deine Gnade dir ihr Ja geben, dass dein Wille geschehe in ihrem Leben, so wie im Himmel. Und mach die übrige Zeit, möge die übrige Zeit ihres Lebens das bezeugen. Und dass du durch den Heiligen Geist über Bitten und Verstehen in und durch sie wirken kannst. Amen.